Ich freue mich, nach 2 Jahren wieder da sein zu dürfen. Leider kann meine Frau nicht da sein. Wir hatten eigentlich damit geplant, aber ihre Gesundheit ist noch nicht so weit hergestellt, dass sie sich strapaziöse Reisen leisten kann. Wir sind sowieso in Vorbereitung auf unsere Nordamerika-Reise. Und meine Frau bangt eigentlich vor dieser Reise, aber es gibt dann auch noch einiges im Blick auf diese Reise zu planen. Und so ist sie also lieber dieses Mal noch zu Hause geblieben. Aber sie lässt herzlich grüßen und sie wäre gern da, um mit den verschiedenen Gemeinschaft zu haben. Man hat für dieses Wochenende das wichtigste Thema gewählt, das man hätte wählen können. Das Thema unser Heil in Jesus Christus ist nämlich das Thema der ganzen Heiligen Schrift. Das Thema unser Heil in Jesus Christus ist eigentlich das Hauptthema der ganzen Heiligen Schrift. Es gibt kein anderes Thema, das so wichtig wäre wie dieses. Die Bibel hat vieles zu sagen über manche Themen, auch über Gericht oder über Geographie oder über Geschichte, sogar über Psychologie und so weiter. Aber das Thema unser Heil in Jesus Christus ist für die Heilige Schrift das Thema. Darum geht es von Anfang bis Ende. Wie man gerettet wird, das heißt, wie man mit Gott in Ordnung kommt, ins Reine kommt. Warum es notwendig ist, davon erzählt die Heilige Schrift bald am Anfang. Und wie das dann geschehen kann, erzählt sie dann im weiteren Verlauf. Wir wollen uns nicht mit dem ganzen Thema befassen, wie gesagt, mit einigen Aspekten. Nämlich, wie wird dieses Heil, diese Rettung, die zwei Wörter können auswechselnd gebraucht werden. Heil und Rettung sind zwei deutsche Wörter verschiedenen Ursprungs, bedeuten aber im Wesentlichen dasselbe. Sie können also auswechselnd gebraucht werden. Ich will zunächst, wie gesagt, über die Vorbereitung unseres Heiles, unserer Rettung in Christus sprechen und dann weiter davon, wie dieses Heil zu uns gekommen ist und wie es heute vonstatten geht, wie die Rettung heute aussieht. Das dürfte dann der größere Abschnitt sein. Zu Anfang möchte ich einige Verse lesen aus Lukas Kapitel 2, dem Kapitel, das erzählt, wie das Heil erschienen ist. Lukas Kapitel 2, ab Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch zu Jerusalem namens Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage bekommen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Als die Eltern das Kindlein Jesus hineinbrachten, um mit ihm zu verfahren nach der Sitte des Gesetzes, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sagte, »Nun, Herr, entlässest du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du angesichts aller Völker bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Völker und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.« Wenn wir heute von der Vorbereitung unseres Heiles in Christus sprechen, dann möchte ich dazu dreierlei sagen, beziehungsweise ich möchte von dreierlei sprechen. Einmal von der Verheißung des Heils oder der Rettung in Christus und dann von der Vorschrift in Verbindung mit dem Heil und zum Dritten von Heilserfahrung, bevor das Heil eigentlich auf die Bühne der Heilsgeschichte tritt. Zuerst wollen wir uns befassen mit der Heilsverheißung. Gott gibt solche Verheißung im Voraus. Unser Gott ist ein Gott, der alles im Voraus weiß. Er weiß nicht nur alles, wann es geschieht, sondern er weiß es auch alles im Voraus. Und das ist das Eigentümliche, das ganz Besondere im Christentum, dass wir einen Gott haben, der schon prophezeit, bevor es kommt. Das kann er ansagen. Und das ist dann eine Kontrolle für die Wahrheit, die wir besitzen. Die Heilige Schrift gibt uns solche Voraussagen. Immer wieder will man sie anders erklären, aber es ist nicht möglich, denn die Voraussagen waren zu deutlich, zu detailliert und bewiesenerweise im Voraus, nicht nur nachträgliche Geschichte. Also Gott gibt Heilsverheißung. Diese Verheißung schenkt Hoffnung, bewirkt Hoffnung auf das kommende Heil. Wenn Gott im Voraus Menschen sagt, ich werde eine Rettung euch Menschen bringen, dann weckt dieses Hoffnung auf einen zuverlässigen Gott und auf dieses Heil. Und darum, weil diese Verheißung Hoffnung weckt, ist sie auch eine gute Botschaft. Unser Wort Evangelium ist ein Fremdwort, ein Lehnwort aus dem Griechischen, Euangelion. Und dieses Wort bedeutet eigentlich gute Botschaft. Gute Botschaft ist aber nicht nur die Botschaft von Jesus dem Gekreuzigten, nachdem er gekommen ist und gestorben ist, auferstanden. Das heißt, nicht nur die ersten Apostel und Evangelisten predigen Evangelium, sondern gute Botschaft kann schon in Form der Verheißung verkündet werden. So lesen wir denn in Galater Kapitel 3, Vers 8. Galater Kapitel 3, Vers 8. Da die Schrift voraussah, dass Gott aus Glauben die, die zu den Völkern gehören, rechtfertigt, sagte sie dem Abraham die gute Botschaft im Voraus. Hier wird das Wort Evangelium gebraucht. Sie sagte Abraham das Evangelium voraus, nämlich, in dir werden alle Völker gesegnet werden. Hier wird Abraham eine Prophetie gegeben. Durch seinen Samen soll ein Segen auf alle Völker kommen. Dieser Segen, sagt Paulus, ist Christus. Der Same Abrahams ist ein Same, der Christus. Und dieser Christus ist das Heil, die gute Botschaft. Diese gute Botschaft wurde also dem Abraham verkündet. Aber diese Botschaft, diese Heilsverheißung, kommt nicht nur einmal zu Abraham, sie kommt sehr oft. Davon kann man im Alten Testament sehr viel lesen. Die erste Verheißung haben wir in 1. Mose 3, Vers 15. Und dann geht es weiter. Und sie wird immer deutlicher, immer ausführlicher, bis wir dann sogar den Ort angegeben haben, an dem der Messias geboren werden soll. Nun möchte ich versuchen aufzuzeigen, wovon diese Verheißung eigentlich spricht. Einmal spricht diese Verheißung von einem Retter, von einem Messias, und zum anderen spricht sie vom Geist des Messias. Das Zweite tritt nicht so in den Vordergrund, und man hört auch seltener davon. Meistens hören wir von der Verheißung auf Jesus Christus, auf den Heiland der Welt, den Messias, aber die Heilige Schrift gibt eigentlich zwei Gruppen von Heilsverheißung. Aber wir befassen uns zunächst mit der Verheißung auf den Messias. Was wird über diesen Retter, diesen Messias, diesen Heiland gesagt? Einmal, er kommt aus einer ganz bestimmten Familie. Dieser Familie können wir die Heilsfamilie oder die Familie der Heilsverheißung nennen. In 1. Mose 3, Vers 15 sagt Gott zur Schlange eigentlich, aber Adam und Eva stehen ja dabei und hören diese Verheißung. Ich werde Feindschaft setzen, sagt Gott zur Schlange, das heißt zu Satan, zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe wird dir den Kopf zerdrücken, und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Diese Verheißung hat man das Protevangelium genannt. Es ist nicht nur Protevangelium, sondern es ist auch Brotevangelium. Das P kann man auch mit einem B schreiben. Aber Protevangelium heißt das Evangelium im Voraus. Also es ist Evangelium vorweg, in der Tat, weil hier der Heiland Jesus Christus schon angesagt ist. Hier ist vom Samen der Frau die Rede. Und dieser Same ist natürlich die ganze Menschheit. Alle Menschen kommen von Adam und Eva her. Aber es beginnt dann auch bald eine ganz bestimmte Linie, die hin zum Messias führt. Und diese Linie haben wir festgehalten in der Heiligen Schrift in Form von Genealogien, das heißt Geschlechtsregistern. Deshalb haben wir sorgfältige Geschlechtsregister im Alten Testament und dann im Neuen Testament ebenfalls. Wir haben zwei Geschlechtsregister in den Evangelien, die zeigen, dass die Linien im Alten Testament erwähnt hin zu Jesus Christus, dem Erlöser der Welt, geführt haben. Auffallenderweise kann ein Jude heute allerdings nicht mehr seine Familie nachspüren. Er weiß nicht mehr, woher er kommt. Viele, die meisten, wissen nicht einmal, aus welchem Stamm sie kommen. Es gibt Juden, die wissen nicht einmal, dass Juden auch Stämme haben. Die Juden sind oft sehr, sehr unwissend über ihre eigene Geschichte, über die Bibel und so weiter. Aber das hat seinen Grund. Der Grund, weshalb Juden heute nicht ihr Geschlechtsregister kennen, ist der, dass die Akten, die Archive im Tempel lagen, als 70 nach Christus dieser Tempel zerstört wurde. Und so sind sie jetzt weg. Und wollte jemand heute Messias werden und dann es beweisen, dass er von dieser Linie käme, er wäre schwerer dran, das zu beweisen. Das kann er nicht. Ausgerechnet bis zu Jesus werden diese Archive, diese Geschlechtsregister aufbewahrt. Aber wenn das Volk des Messias ihn tatsächlich verwirft, muss das Gericht in dieser Form kommen. Gott bewahrt immer noch sein Volk bis heute. Aber 70 nach Christus, als die Römer den Tempel zerstörten, war ein Gericht für jene Generation. Gott sei Dank, dass Gott nicht nur Juden, sondern uns allen immer wieder Gelegenheiten gibt, trotz dessen, dass er mit Gericht manchmal eingreifen muss. Also, es beginnt eine Familie, aus der der Messias kommt. Das wird dann verheißen. Diese Verheißungsfamilie setzt sich fort über Jakob, Abraham, Isaac und Jakob, später dann aus dem Stamm Juda und aus dem Stamme Juda ist es dann die Familie David, aus der der Messias kommt. In Jesaja 53 lesen wir in Vers 2 von einer Wurzel. Der Messias soll kommen wie eine Wurzel aus dürrem Erdboden. Nun, wenn etwas wachsen soll, das wissen wir, dann braucht es Feuchtigkeit. Und so sind wir im Frühjahr wenn gesät wird, dankbar für den Frühjahrsregen, besonders wenn der Winter nicht allzu viel Feuchtigkeit gebracht hatte. Aber wenn der Boden dürr bleibt, wie soll dann etwas wachsen? Kürzlich bemerkten einige Frauen, eine andere Frau bemerkte zu meiner Frau, also ist es doch auffallend, im Winter sehen die Bäume wie gestorben aus. Alles trocken, dürr, aber im Frühling, dann kommt die Sonne und dann kommt neues Leben hervor aus diesen trockenen, wie toten Ästen. Ja, Gott vermag, aus dem Tode Leben hervorzubringen, aber da braucht es Feuchtigkeit. Nun heißt es, dass eine Wurzel aus dürrem Erdboden kam. Mit anderen Worten, als die Wurzel, das heißt, als die Wurzel des Geschlechtes Jesu unterhalb des Erdbodens der Öffentlichkeit gleichsam verdeckt unter der Oberfläche. Sie war da, diese Linie. Man sah sie nicht, man wusste nicht, wo der Messias auftreten werde. Aber Gott hat seine Wurzel unter dem Erdboden gehabt. Und als es dann so weit war, kam diese Wurzel hervor. Aber war Gott abhängig von der Gunst der Menschen? War Gott abhängig von der Feuchtigkeit, vom weichen Herzen von Menschen, dass sein Erlöser kommen konnte? Nein. Als Jesus geboren wurde, hat fast niemand auf ihn mehr gewartet. Einige Fromme waren's in Israel und Bethlehem, und die kann man fast an den Fingern aufzählen. Sie werden erwähnt. Es waren noch andere da. Eigentlich waren's verhältnismäßig viele, aber im Vergleich zum ganzen Volk waren es doch wenige. Das sagt uns Johannes. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen, das heißt das Volk als solches nahmen ihn nicht auf. Sein Eigentum, sein Volk hat ihn nicht aufgenommen. Wie viele ihn aber aufnahmen? Es gab also solche. An für sich waren es nicht wenige, aber im Vergleich zum Volk Israel war es eine kleine Minderheit. Eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Und dennoch hat Gott seinen Messias hervorgebracht, trotz der Dürre, trotz der schlechten Erwartungshaltung von Menschen. Aber das zeigt uns wieder, dass eine Verheißung da war, eine Linie. Lukas 3 führt diese Linie von Jesus zurück bis auf Adam. Matthäus führt sie zurück bis auf David und Abraham. Aber Lukas führt dieses Geschlechtsregister zurück bis auf Adam. Also die Prophezeiungen im Alten Testament sprechen von einem kommenden Erlöser, der aus einer bestimmten Familienlinie kommt. Zweitens, die Verheißungen sagten, dass dieser Messias den Feind Gottes besiegen werde und auch den Feind des Volkes Gottes. Der Feind Gottes ist auch der Feind des Volkes Gottes. Und die Verheißung lautete, dass der Messias diesen Feind von Gott und von seinem Volk besiegen werde. 1. Mose 3, Vers 15 hatte es als erstes angesagt. Derselbe, der Same dieser Frau, wird dir den Kopf zerdrücken, wird dir einem Ende bereiten. Da war der Sieg angekündigt. Es ist möglich, dass als Eva ihren ersten Sohn bekam, als sie ihre Bemerkungen machte, ich habe mit Hilfe des Herrn einen Mann gewonnen, dass sie vielleicht dachte, jetzt sei der Messias angekommen. Sie hatte keine Ahnung, wie lange es noch dauern würde. Aber das konnte sie auch nicht wissen. Sie hatte nur diese eine Verheißung. Ihr Same sollte die Erlösung bringen. Ja, hier war er jetzt, ja. Das Kind war geboren, warum nicht jetzt? Und dann hat es sich herausgestellt, er war alles andere als ein Erlöser. Er war gerade einer, der Erlösung hätte gebrauchen können. Sein Bruder Abel, der später ankam, der hat das Heil in Verheißung angenommen. Er wurde sein Mörder. Dann wird gesagt von diesem Retter in den Verheißungen, dass er die Sünde von Menschen wegnehmen werde, und zwar durch seinen eigenen Tod. Inzwischen hatte Gott Opfer verfügt, und diese Opfer wiesen hin auf das eigentliche Opfer. Ein Tieropfer kann nicht Sünde und Schuld von Menschen wegnehmen, denn ein Mensch ist wichtiger, ist wertvoller als ein Tier. Ein Tier ist kein angemessenes Opfer. So waren das nur Bilder. Aber der Messias sollte ein rechtes Opfer sein. Davon ist dann in Jesaja Kapitel 53 die Rede. Jesaja 53 in den Versen 4 bis 8. Wahrlich, er trug unsere Krankheiten und unsere Schmerzen. Er lud sie auf sich. Und wir hielten ihn für einen Getroffenen, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch wegen unserer Übertretungen war er verwundet, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden wurde auf ihn gelegt, und durch seine Striemen wurden wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ab. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Schaf, das zum Schlachten weggeführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinen Scherern stumm ist, tat er seinen Mund nicht auf. Hier wird schon angedeutet, dass er ein Opfer ist wie ein Lamm. Er wird mit einem Lamm verglichen. Er wurde weggenommen aus Gefängnis und aus Gericht. Und wer aus seinem Geschlecht hat sich beklagt? Er wurde gerafft aus dem Lande der Lebenden. Wegen der Übertretung meines Volkes traf ihn Strafe. Der Prophet Jesaja wird ganz persönlich, wegen der Übertretung meines Volkes, der Übertretung Israels. Hier wird schon deutlich, dass dieser, von dem die Rede ist, nicht Israel als Volk ist, wie einige Ausleger erwähnen wollten. Nein, der Prophet macht deutlich, es ist jemand, der an Israels Stelle sein Leben hergibt, ein wirkliches Opfer. Aber im selben Kapitel wird auch eine weitere Verheißung gegeben, nämlich nicht nur stirbt der Messias, sondern er steht auf aus dem Tode, und durch seine Auferstehung wird neues Leben garantiert sein. Jesaja 53, Vers 10 lesen wir. Und der Herr, dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, mit Krankheit zu belegen. Wird seine Seele das Übertretungsopfer gestellt haben? Also er stellt das Übertretungsopfer. So wird er Nachkommenschaft sehen und wird seine Tage dauernd machen. Und das Wohlgefallen Jahwes oder des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Er bekommt Nachkommenschaft. Er wird in die Länge leben, heißt es, nach seinem Tode. Und die Sache des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Also dreimal ist die Auferstehung Jesu Christi, des Messias, hier angedeutet. Dies ist Jahre vorher eine Verheißung im Raum des Volkes Israel. Ein fünftes ist in den Verheißungen auf den Messias enthalten, nämlich, der Retter, der kommen soll, wird herrschen als König. Da lesen wir in Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9 in den Versen 5 und 6. Ein Wort, das wir vor nicht allzu langer Zeit zur Weihnachtsgeschichte immer wieder wohl gehört haben mögen. Uns ist ein Kind geboren. Uns ist ein Sohn geschenkt. Nun, so können auch wir sprechen, wenn wir Kinder haben. Aber diese Formulierung hat hier eine besondere Bedeutung. Zweimal wird gesagt, dass ein Kind da ist. Das eine Mal wird es ein Kind genannt und wird von Geburt gesprochen. Das andere Mal ist von einem Sohn die Rede und von einem Schenken. Nun ist jedes Kind geschenkt, das stimmt. Aber nicht so, wie Jesus geschenkt wurde. Denn Jesus kam nicht durch den Willen eines Mannes, sondern durch das Zeugen, durch den Zeugungsakt Gottes selbst. Die Bibel berichtet von einer Jungfrauengeburt. Nicht, dass kein Vater da war, sondern dass der Vater, der Zeugende, Gott war. So wurde also Gott, der Sohn Gottes, dem Menschen Maria, dieser Jungfrau, geschenkt, und sie hat ihn als Kind hervorgebracht. Weil er ihr geschenkt wurde, kann man sagen, ein Sohn ist Israel oder uns allen geschenkt. Und weil er als Kind von ihr geboren wurde, kann es hier heißen, uns ist ein Kind geboren. Nun heißt es von diesem Kind, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn Wunderbar, Ratgeber, mächtiger Gott, ewiger Vater, Fürst des Friedens. Er ist ein Fürst, ein König, ein Herrscher. In Jesaja 32 lesen wir ebenfalls davon. Da heißt es in Vers 1, es wird ein König herrschen in Gerechtigkeit. Eigentlich, wenn ich mich irre, heißt es, der König, also ein ganz spezifischer König, wird herrschen in Gerechtigkeit. Es gibt keinen König, der in vollkommener Gerechtigkeit herrscht, der aus der Mitte von Menschen hervorkommt. Es gibt nur einen, der herrscht in Gerechtigkeit. Und der ist der Messias, Jesus, weil er keine Sünde kennt. Er kennt vollkommene Gerechtigkeit. Und er wird eines Tages herrschen, als König hier auf der Erde. Und das wird eine Zeit vollkommener, angenehmer Gerechtigkeit sein. Dann haben wir eine weitere Stelle, Ezechiel, Kapitel 36. Diese spricht nun von der zweiten Gruppe dieser Verheißungslinie. Ezechiel 36 haben wir eine Verheißung vom Geist. Wir haben bis jetzt vom Retter, vom Messias gesprochen, aber die Verheißungen im Alten Testament, die Heilsverheißungen, hatten auch einen Geist, einen Heilsgeist zum Thema. Zum Beispiel lesen wir in Ezechiel Kapitel 36 ab Vers 25. Ich werde reines Wasser über euch sprengen, so dass ihr rein werdet von aller eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Das ist Heil. Das ist Gesundung. Das ist Rettung. Wie? Vers 26. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Und ich werde das Herz von Stein aus eurem Fleisch auf die Seite tun. Das ist Rettung. Und ich werde euch ein Herz von Fleisch geben. Und meinen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich werde dieses tun, damit ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte wahrt und sie tun werdet. Rettung kommt durch den Geist. Wir werden noch sehen, dass dieser Geist die Rettung, die der Sohn Gottes, der Messias, durch seinen Tod und seine Auferstehung zu Wege bringt, diese Rettung ist es, die er an den Mann bringt. Hier wird es schon im Voraus verheißen. Merken wir, zu jener Zeit ist es noch nicht so weit. Es kommt aber noch, es ist eine Verheißung. Also die Verheißung, die Heilsverheißung, spricht von einem Geist der Verheißung oder des Heils. Dieser Geist bringt Leben und er gibt Kraft zu einem gerechten Leben. Er erneuert die Schöpfung. So heißt es in Jesaja, Kapitel 32, in Vers 1 hieß es, der König wird herrschen in Gerechtigkeit, und dann heißt es in Vers 15, bis der Geist über uns ausgegossen wird aus der Höhe, und die Wüste zum Fruchtgefilde wird, und das Fruchtgefilde dem Walde gleichgeachtet wird. Die Verheißung geht weiter. Hier ist die Rede von einer Erneuerung, die nicht nur den Menschen erfasst, sondern auch die Natur. Eines Tages wird es anders aussehen in dieser Welt. Das wird ein Vorgeschmack sein von der zweiten Schöpfung, die dann ganz neu sein wird. Aber schon in dieser Schöpfung, zur Zeit dieser ersten Welt, setzt Gott Zeichen von dem, das später kommt. Also, wir haben zwei Gruppen von Verheißungen im Alten Testament, Heilsverheißungen. Wir haben eine Verheißungsgruppe auf den Retter, den Messias, und wir haben eine Verheißungsgruppe vom Heiligen Geist, der das Leben bringt. Das war die Heilsverheißung, die Gott in der Zeit der Vorbereitung schenkt. Und diese Verheißungen sollen den Menschen Mut machen, auf das Heil zu warten. Ein zweites aber schenkt Gott, nicht nur Verheißung, Heilsverheißung, er schenkt Heilsvorschrift. Was ist das? Was ist Heilsvorschrift? Das wollen wir versuchen zu verdeutlichen. Einmal, welcher Art war solche Heilsvorschrift? Ist das nicht ein Widerspruch? Heil und Vorschrift. Vorschrift ist ja Gesetz. Heil ist Gnade. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, eigentlich nicht. Denn die Vorschriften, die Gott gibt, sind zunächst vorbeugende Art. Wenn Gott Vorschriften, Gesetz im Alten Testament gibt, dann sind das gute Gebote. Im Römerbrief sagt Paulus, der Wille Gottes ist gut, angenehm. Wenn in den 10 Geboten es heißt, du sollst Gott, dein Herrn, lieben von ganzem Herzen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden und so weiter, nicht die Ehe brechen. Was ist das anderes als Heilsvorschrift? Und was bringt der Ungehorsam gegenüber solchen Geboten als Unheil? Was bringt es, dass man Gott heute verlässt? Was bringt es, dass man heute die Ehe verachtet? Was bringt es, dass man heute das Eigentum verachtet? Die Diebstähle. Ich bin auf dem Bahnhof, auf dem Gleis dort oder auf dem Bahnsteig, Entschuldigung. Und da begegnet mir ein Wild. Und dann heißt es, Vorsicht, Taschendiebe, ja. Da muss man warnen vor jenem, der mein Eigentum nicht respektiert. Da gibt es solche, die respektieren nicht nur das Eigentum nicht, sondern das Leben nicht. Es ist billige Ware geworden in unserer Zeit. Nicht nur in Kriegszonen, auch sonst wo. Was bringt es? Unheil. Und was bringt die Vorschrift Gottes? Heil in einer Gesellschaft. Überall in der Geschichte der Menschheit, wo das Evangelium, das Wort Gottes und das Erbe des Judentums, des biblischen Judentums und des Evangeliums hingekommen ist, da ist eine Gesellschaft regeneriert worden. Da ist Ordnung hineingekommen, eine heilvolle, wohltuende Ordnung. Man braucht nur einmal die Geschichte der Reformation zu studieren, was das neue Licht als brachte, als das Wort Gottes wieder aufs Podest gestellt wurde. Gottes Vorschriften sind immer Heilsvorschriften. Das Kernstück des Gesetzes Gottes, der Vorschrift Gottes im Alten Testament, waren die 10 Gebote. Diese nannte man die Tora. Tora heißt aber eigentlich nicht Gesetz, sondern Weisung. Interessanterweise. Und das deutsche Wort Weisung ist eine ausgezeichnete Übersetzung von dem hebräischen Wort Tora. Warum, will ich Ihnen gleich sagen. Weil Tora, Weisung ist in Form von Unterweisung und Anweisung. Und da haben Sie den Indikativ und den Imperativ zur gleichen Zeit. Das heißt, Sie haben Auskunft und Vorschrift. Das heißt, Gott gibt uns Information, Auskunft, Indikativ. Das ist Unterweisung. Er lehrt, er gibt Information über sich selbst, über unser eigenes Wesen, über die rechten Wege und so weiter. Das ist wohltuende Bekanntmachung Gottes. Aber dann kommt die andere Seite. Nicht nur gibt Gott Information, er erwartet jetzt eine Antwort vom Menschen. Und so gibt es die Vorschrift, das Gebot, die Anweisung, so und so soll mein Volk sich verhalten. Es soll mich lieben und dann wird Heil im Volk sein. Die Eltern sollen geehrt werden und so weiter. Die 10 Gebote. Die 10 Gebote werden dann durch weitere Vorschriften ergänzt und ausgelegt. Sofort in 2. Mose 21, die 10 Gebote haben wir in Kapitel 20 in 2. Mose, sofort in Kapitel 21 beginnt dann die Auslegung der 10 Gebote. Mit anderen Worten, wie sieht das aus? Lesen Sie in 2. Mose 21 weiter. Da haben Sie eine Menge von Kategorien von Gesetzen, Vorschriften. Und diese zeigen, wie es aussieht, wenn in einem Volk die 10 Gebote eingehalten werden. Und jetzt raten Sie einmal, womit beginnt diese längere Auslegung der 10 Gebote? Mit einer sehr merkwürdigen Geschichte. In Form von Gesetz. Da gibt Gott eine Regelung. In dieser Regelung setzt er voraus, dass die Menschen einander versklaven werden. Aber gerade in dieser Situation kündet Gott einen neuen Weg. Er sagt, wenn ein Hebräer, also ein Jude, ein Israelit, Sklave geworden ist, dann soll er nicht länger als 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr soll er freigelassen werden. Wenn ein Jude, ein Israelit, einen anderen Israeliten zum Sklaven hatte, durfte er nicht länger als 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr musste er wieder freigelassen werden. Aber sollte sein Herr diesem Mann, wenn er ledig kam, und sein Herr hätte ihm eine Frau gegeben, das heißt, eine seiner Sklavinnen, hätte er diesem Sklaven zur Frau gegeben. Dann sagt Gott, dann soll dieser Mann frei hinausgehen, die Frau aber bleibt die Sklavin seines Herrn. Das war die Regelung. Wenn sie Kinder haben, bleiben die Kinder bei der Mutter. Der Mann muss das auf sich nehmen. Aber jetzt kommt das Interessante. Sollte ein solcher Mann sagen, ich kann zwar jetzt frei hinausgehen, und diese Information wird ihm im Voraus gegeben, damit er später die richtige, informierte Entscheidung treffen kann. Er soll im Voraus wissen, dass seine Frau zurückbleibt. Ja? Gott macht, tut ihm das kund. Sollte jetzt solch ein Mann sagen, ich habe meinen Herrn eigentlich gern, ist ein angenehmer Mann, ich mag gern viel arbeiten, ich will lieber nicht selbstständig werden, ich werde bei ihm bleiben, es ist gut hier. Ich liebe ihn, ich mag ihn. Und zweitens, er sagt, ich liebe meine Frau, ich will sie nicht verlassen, ich mag sie. Mein Herr hat sie mir gegeben und sie ist eine gute Frau. Und ich liebe meine Kinder, ich will sie nicht verlassen. Sollte er so sprechen, dann soll man Folgendes tun. Er will nicht frei hinausgehen, er will Sklave bleiben. Dann führe man ihn zur Tür und lege das Ohrläppchen auf den Türpfosten. Und dann durchbohre man das Ohrläppchen als Zeichen, dass er von jetzt an ewig Sklave ist. Er bleibt nicht nur für 6 Jahre, sein Leben lang jetzt Sklave. Das muss er sich also im Voraus überlegen. Alles. Ja. Das weiß er. Dies ist der Weg, den Gott vorgeschrieben hat. In dieser Gesetzgebung haben wir Heil, Prophetie, Heil angekündigt. Und zwar wird dieses Bild vom durchbohrten Ohrläppchen aufgegriffen in einem der Psalmen. Da gibt es eine Prophetie, und zwar ein Zitat, das Jesus selbst später ausspricht, Gott gegenüber, wenn er geboren wird. Möglicherweise, bevor er auf die Welt kommt, als Kind in den Mutterleib von Maria, möglicherweise kurz bevor er den Himmel verlässt. Da heißt es, ich komme. Das Ohr hast du mir geöffnet. Und im Hebräerbrief wird diese Prophetie aus den Psalmen, dasselbe Bild von 2. Mose 21, wieder aufgegriffen. Dieser Text aus den Psalmen wird in Hebräer 10 zitiert. Und dort heißt es so, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun, einen Leib hast du mir bereitet. Wo im Alten Testament stand, das Ohr hast du mir geöffnet, heißt es jetzt, einen Leib hast du mir bereitet. Mit anderen Worten, das eine ist das andere. Paulus schreibt an die Philipper, dass Jesus, als er Mensch wurde, dadurch Sklaventum annahm. Stellen Sie sich einmal vor, der allgegenwärtige Gott wird begrenzter Mensch. Jeder von uns sitzt nur auf einem Stuhl. Sie können nicht auf allen Stühlen sitzen. Sie sind nicht einmal in diesem Raum allgegenwärtig. Jeder von uns füllt nur einen bestimmten Bereich des Raumes in dieser Welt. Wir sind begrenzt auf einen geografischen Ort. Wir können uns bewegen von einem Ort zum anderen, aber die ganze Zeit nehmen wir nur so und so viel Platz auf in dieser Welt. Jesus hat sich eingeschränkt. Als er Mensch wurde, Gott ihm einen Leib gab, dann war das, wie wenn ein Sklave das Ohrläppchen durch sich durchbohren ließ. Er wurde Sklave. Und jetzt bedenken wir ein weiteres. Der Mann blieb Sklave. Jesus bleibt Mensch. Aber er wird nicht, es ist nicht so, dass er ganz aufhört, allgegenwärtig zu sein. Er wusste, was es hieß, Mensch zu sein. Aber sein Geist ist dennoch auch heute allgegenwärtig. So ist er sowohl Gott als Mensch, allgegenwärtig als begrenzt. Für uns ist das paradox oder gar widersprüchig. Aber es ist interessant, dass hier im Gesetz, in der Tora, in der Vorschrift, wir Heil angekündigt haben. So ist also das Gesetz nicht nur schon an und für sich für die Menschen eine Art Heil, sondern es prophezeit Heil in ihrer Mitte. In der Mitte des Gesetzes haben wir eine Vorschau. Also das Gesetz war vorbeugender Art, war Heilsgesetz, Heilsvorschrift. Dann gab es aber noch eine andere Art von Gesetz. Ähnlich wie wir heute zwei Gesetzbücher haben, ein Zivilgesetzbuch und ein Strafgesetzbuch. So gab es das damals auch. Wir haben nicht nur diese vorbeugenden Gesetze, Vorschriften. Du sollst so und so handeln, dann wird es euch gut gehen, wenn ihr diese Gebote einhaltet. Dann wird Unheil vermieden, sondern wenn jemand diese Gebote nicht einhielt, musste er bestraft werden. Da hat Gott gezeigt, dass er ein heiliger Gott ist. Und so haben solche Vorschriften Gottes Wesen geoffenbart, die Notwendigkeit von Strafe aufgezeigt. Wir haben also ein Strafgesetzbuch, gleich im Alten Testament. Eine Strafe, letztlich gab es nur eine Strafe für Sünde. In 5. Mose steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt, in allem, das geschrieben steht, es zu tun. Keiner ausgenommen, kein Gesetz ausgenommen. Jeder muss alle Gebote halten, immer. Ein dreifaches Absolutum. Jeder Mensch muss alle Gebote halten, immer. Versagt ein Mensch an einer Stelle einmal, muss er des Todes sterben. Nun ist es so, dass Gott diese Todesstrafe nicht immer sofort verhängte. Sie wurde aufgeschoben. Und Gott hat viele Menschen in Gnaden leben lassen, sonst hätte es längst nicht mehr ein Volk Israel gegeben, wenn Gott sofort eingegriffen hätte. Denn es ist, wie Jesus sagt, wenn er in Israel hineinkommt, wer von euch hält das Gesetz? Niemand. Die Pharisäer, die anderen, die Sadduzäer, die Essener, wie alle diese Gruppen hießen, keiner hielt immer das ganze Gesetz. Sie waren alle des Todes schuldig. Und diese Strafe bleibt, wenn nicht jemand sie anstelle von solch einem Menschen auf sich nimmt. Es gab also das vergeltende Strafgesetz, das Strafrecht. Und dann gab es eine dritte Gruppe von Vorschriften. Es gab verheißende Vorschriften. Ich habe schon eine genannt aus 2. Mose 21. Es gab noch andere. Es gab Opfergesetze, ausführliche. Wenn jemand sich zu Schulden machte, dann durfte er unter Umständen ein Opfer bringen an seiner Stelle. Zum Beispiel konnte ein Israelit, wenn er wohlhabend war, einen Ochsen bringen. Wenn er nicht so wohlhabend war, konnte er vielleicht ein Lamm bringen. Und wenn nicht, vielleicht ein paar Turteltauben. Gott war gnädig den verschiedenen Ständen gegenüber. Wenn jetzt ein Israelit einen Ochsen bringt, als Opfer für seine Schuld, dann muss er diesen Ochsen zum Priester führen, vor die Hütte des Stifts, der Zusammenkunft vor Gott. Und dann muss er seine Hände auf den Kopf dieses Tieres legen, ja, stützen. Und er stützt sich, ein Teil seines Gewichtes wird diesem Tier entgegengebracht, sodass das Tier teilweise sein Gewicht trägt, als Bild davon, dass dieses Tier seine Schuld übernimmt und an seiner Stelle stirbt. Er legt dem Tier die Hände auf. Es wird mit ihm identifiziert. Es stirbt an seiner Stelle. Und so lernt der Israelit, dass Sünde Tod fordert und dass es ein Opfer braucht, wenn er selbst nicht sterben soll. Aber jeder Israelit weiß, dass ein Ochse nicht so viel wert ist als ein Mensch. Mit anderen Worten, das Opfer ist noch nicht eigentlich gebracht worden. Aber dieses Opfer, diese Opfervorschrift ist eine Art Verheißung. Es gibt es, es wird das eigentliche Opfer kommen. Dies ist nur ein Bild. Eines Tages wird das wahre Opfer kommen. So gab es also Heilsvorschriften, die in sich schon Verheißungen waren. Oder da hat es die Vorschriften über die 6 Zufluchtsstädte. Auf jeder Seite des Jordans, Israel siedelte sich auf beiden Seiten des Jordans an, auf jeder Seite gab es drei Städte. Sollte jemand durch einen Unfall, Fahrlässigkeit und durch einen Unfall jemanden getötet haben, dann war die Gefahr, dass er verhaftet werden könnte und belangt werden konnte. Und da sagt Gott, dann darf er fliehen. Er darf in eine solche Stadt fliehen. Und solange er sich in dieser Stadt aufhält, kann niemand ihn verhaften und belangen. Niemand darf ihn töten. Tut jemand das, dann wird dieser als Mörder deklariert. Er ist dort frei, aber darf die Stadt nicht verlassen. Er ist dazu verurteilt, in dieser Stadt zu bleiben. Sobald er die Grenzen dieser Stadt verlässt, kann er wieder verhaftet werden. Aber das ist ein Bild von Golgatha. Flieht heute ein Mensch, gleichsam im Bilde, nach Golgatha, das heißt, flieht er zu Jesus, dem Gekreuzigten, dort ist er sicher. Meine Tochter, unsere jüngste Tochter, lernte einen Missionaren kennen, der im fernen Osten lebte und arbeitete. Und auf der Insel, wo er arbeitete, hatten die Einheimischen eine ähnliche Sitte wie hier in Israel. Man weiß nicht, woher sie kommt, woher dieser Gedanke kam. Vielleicht sind das Reste, die das Heidentum irgendwie aufgehoben hat aus uralter Zeit. Vielleicht ist da irgendwie einmal eine Kunde aus Israel, eine Erzählung dorthin gelangt, sodass hier das Sitte wurde. Auf jeden Fall, wenn es jetzt Kämpfe gibt, Fehden zwischen Stämmen oder Clans und jemand sieht sich genötigt zu fliehen, wenn er dann an einen solchen Ort flieht, das ist zum Beispiel vielleicht ein Garten, ein Fleckenboden, vielleicht so groß wie dieses Zimmer, jeder weiß, wo der Flecken ist, der ist dann heilig. Und flieht jemand dorthin, auf Lebensgefahr hin, dann ist er dort auf diesem Boden sicher. Da darf man ihn nicht töten. Das wird respektiert. Ist er einmal dort, dann ist er sicher. Das waren verschiedene Arten von Verheißung. Dies ist ein Bild, ähnlich wie es in Israel waren. In Israel waren das Verheißungen, die das Heil vorschatteten. Es gab noch viele andere solche Verheißungen. Aber ich muss zum Schluss eilen. Was war der Sinn solcher Vorschriften? Was hat Gott mit dem Gesetz tun wollen? Das Gesetz sollte helfen, die Heilszeit vorzubereiten, sollte helfen, das kommende Heil zu verstehen, welcher Art es war. Israel sollte lernen, was für einen Gott es hatte, wie heilig er war, wie ernst er sich selbst nahm, sein eigenes Wort, wie ernst er das Wort von Menschen nahm, wie heilig er war, wie sündlos, wie ernst die Sünde war und wie gnädig er war. Es sollte lernen, wie heilig Gott war und wie liebevoll Gott war. Gott ist geduldig gewesen mit Israel über viele Jahre hinweg. Und das zeigt, wie Gott überhaupt allen Menschen gegenüber gesonnen ist. Gott zeigte dem Menschen, was er wollte und wie er war. Die Vorschriften sollten den Einzelnen begleiten und hin zu Christus führen, dem Messias. Sie zeigten die Notwendigkeit einer Rettung und auch die Möglichkeit einer Rettung. In Römer 3 sagt Paulus, durch das Gesetz kommt Erkenntnis von Sünde. Durch das Gesetz lernt man, was Sünde ist. In dieser Zeit erlebt Israel auch immer wieder, dass Gott selbst Rettung schaffen kann. Allerdings ist das dann noch nicht die Rettung, die später kommt. Aber diese Rettungen, diese Heilserfahrungen sind gleichsam ein Querschnitt, ein Beispiel von dem, was Gott später tun kann. Zum Beispiel, wenn Israel aus Ägypten gerettet wird, durch die Plagen und dann durch das Schilfmeer geführt wird, das Wasser teilt sich, dann zeigt Gott, dass er das Unmögliche tun kann und Rettung verschaffen kann, wo alle Wege verbaut sind und nur noch der Tod vor Augen steht. Das war noch nicht die Rettung, die Sünde weggenommen hat, aber es war ein Beispiel davon, dass Gott mächtig und gnädig war, in der größten Not zu helfen. Und solche Erfahrungen hat Israel immer wieder gemacht. Das zeigt, dass Gott ein Rettergott war. Nun, für heute Abend kann das genug sein. Wir haben etwas ausführlich gesprochen von dieser Vorbereitungszeit. Morgen Abend will ich noch ein Schlusswort zu diesem Teil anfügen, nämlich in welchem Maße das geschah und wie sich das verhält mit der eigentlichen Rettung, die kommt. Und dann wollen wir übergehen zu der Ankunft des Heils. Was tut Gott, wenn er das Heil eigentlich bringt? Wir wollen jetzt zum Schluss beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns die Augen auftut für dein Wesen, für deine Art, für deine Heiligkeit, für deine Liebe. Wir danken dir, Gott, dass du ein weiser Gott bist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns nicht in der Unwissenheit belässt. Wir danken dir, dass du uns im Voraus erzählst, was du tun wirst. Und wenn du es dann tust, dann wirst du als treu erwiesen. Dann sollen wir auf dich vertrauen, dass du auch in unserem Leben der Treue sein wirst. O Herr, wir danken dir für das Alte Testament, das uns zeigt, diesen Gott der Liebe, der Gnade, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Wir bitten dich, Herr, dass wir es verstehen könnten, diese deine Wahrheit auch zu vertreten in unserer Zeit, wo die Dunkelheit am Zunehmen ist, wo Menschen kein Vertrauen mehr in die Bibel haben, in dein Wort. Wir bitten dich, Herr, dass wir ihnen eine Bibel sind und dass, wenn wir von deinem Wort sprechen, wir neues Vertrauen wecken können in dein ewiges, zuverlässiges Wort. Vor allem danken wir, dass du dein Heil vorbereitet hast und dann auch wirklich zu Wege gebracht hast, und dass wir es heute genießen dürfen. Amen.